Moin, ihr hört den Interview-Podcast vom Magazin Der Hamburger. Hamburgs Coffee Table Magazin im herausragenden Format. Das hier ist die Extraportion Hamburg-Liebe zum Hören. Wer diese Stadt mag, sollte diesen Podcast nicht verpassen. Finden auch die kundigen Leute von Hamburg Ahoi. Die supporten die aktuelle Folge. Und jetzt geht's los.
So oft haben die Leute so diese Erwartung, so ey, was ist jetzt anders, so hat Hollywood angerufen oder so.
Und das, nee,
das ist so laut. So, also ich weiß nicht, ob es sowas überhaupt gibt, in Deutschland zumindest.
Moin, moin, Hamburg!
Aaron Hilmer, Schauspieler aus Hamburg-Ottensen. Er hat eine der Hauptfiguren im Oscar-gekrönten Kriegsdrama Im Westen nichts Neues gespielt und war außerdem als Klaus Barkowski in der Serie Luden zu sehen. Das hier ist eine Premiere. Das hier ist Aarons erster Auftritt in einem Podcast. Aber erst einmal möchte ich euch mit einem Moin begrüßen zu einer neuen Folge vom Podcast vom Hamburger. Ich bin Regine Marxen, Podcasterin und Autorin beim Hamburger und ich freue mich, dass ihr euch aus dem riesen Angebot an Podcasts da draußen genau diesen hier herausgepickt habt. Es lohnt sich. Diejenigen, die bereits einen Blick in die aktuelle Ausgabe vom Hamburger geworfen haben, haben Aaron Hilmer vielleicht schon entdeckt. Jan Nordhoff hat ihn auf der Kap San Diego fotografiert. Ist ziemlich cool geworden. Ich habe ihn zuvor in unserem Tonstudio in Hamburg-Altona getroffen. Ich hatte eine Menge Fragen an ihn. Gleich 4 Oscars hat Im Westen nichts Neues geholt. Wie fühlt sich das an? Warum war er nicht in Hollywood und hat mitgefeiert? Wer hat ihm das Rappen beigebracht? Wie schlüpft man in abseitige Rollen, spielt Vergewaltiger oder Mörder? Was mag er an Hamburg? Wo hält er sich gerne hier auf? Aber gut, starten wir easy. Aaron, wie geht's dir heute?
Mir geht's ganz gut, muss ich sagen. Ich bin so ein bisschen verschlafen, aber so langsam pendelt sich das alles wieder ein. Nee, aber super, ich freue mich hier zu sein. Es ist mein erstes Mal, dass ich an einem Podcast teilnehme tatsächlich.
Das finde ich großartig, dass wir beide hier das zum ersten Mal durchlaufen dürfen, gemeinsam. Ja. Hörst du denn sonst Podcasts?
Ehrlicherweise so ganz selten. Ich höre manchmal diesen von Stefanie Stahl. Mhm. Das ist ja irgendwie so ein bisschen so Psychotherapie und das innere Kind und so. Und das finde ich auf Bahnfahrten ganz beruhigend. Aber seit so 2 Tagen habe ich Studio Braun für mich entdeckt. Und das ist ja irgendwie für mich, ist jetzt kein direkter Podcast, aber diese Telefonstreiche, kennst du die?
Ja, die sind ja auch nicht ganz blutjung, ne?
Nee, die sind uralt und ich freue mich aber, dass ich die entdeckt habe. Und ich finde es auch so lustig, weil so ein Podcast hört man wahrscheinlich eher nur einmal und das höre ich halt, da höre ich so jeden Streich 5, 6 Mal und finde ihn immer noch lustig. aber das ist jetzt Neuland für mich mit den Podcasts.
Irgendwann kommen sie alle zum Podcast, ich sag's ja.
Ja.
Viele Bahnfahrten, woran arbeitest du denn gerade?
Ich habe gerade ein Projekt abgeschlossen. Das war die 3. Staffel von Slöborn, so eine ZDF-Serie. Und hatte am letzten Freitag meinen allerletzten Drehtag. Jetzt arbeite ich daran, meine Ferien zu planen. Nee, ich habe jetzt ein bisschen Pause für so 2, 3 Monate und dann geht's mit so 2 Projekten weiter, genau. Aber die Pause ist in dem Fall natürlich Pause einerseits, andererseits aber auch eine Vorbereitung, die da stattfinden sollte.
Ich habe gelesen in einem Interview, dass du dir auch vorgenommen hast, nicht nur zu arbeiten, weil man muss auch was erleben, sonst ist man kein guter Schauspieler und gar nicht gut spielen. Wahrscheinlich ist die Pause dann wichtig.
Also ich denke schon, dass so eine Pause sich ja immer gut ist. Und ich meine, wenn man nur andauernd diesen Beruf ausübt, dann befindet man sich ja meistens eigentlich nur in Zügen oder Flugzeugen und an Filmsets. Und da kann natürlich, das kann natürlich auch wahnsinnig lustig sein und man kann da auch viel erleben. Aber für mich persönlich ist das irgendwie auch gut, zwischendrin mal ein bisschen zu reisen oder so und ja, andere Kulturen kennenzulernen und so eine Sachen. Und mich so ins Abenteuer zu stürzen, das mache ich tatsächlich ganz gerne.
Was heißt denn ein Abenteuer? Oder was ist ein Abenteuer?
Jetzt letztens war ich Südamerika, in Bolivien, Peru und dann noch Mexiko zum Beispiel. Bin ich einfach hin, ohne Spanisch und mit meinem Rucksack. Und ja, das war auf jeden Fall ein Abenteuer. Und ja, sowas zum Beispiel. Irgendwie halt so die Gewohnheiten ein bisschen brechen, ne?
Du hast gerade zwei sehr erfolgreiche Projekte hinter dir. Luden, da hast du den schönen Klaus Barkowski gespielt und du hast Albert Kropp in dem Film Im Westen nichts Neues gespielt. Was hat sich seitdem für dich verändert?
Tatsächlich irgendwie, also das ist eine gute Frage, weil das werde ich natürlich, so oft haben die Leute so diese Erwartung, so ey, was ist jetzt anders, so hat Hollywood angerufen oder so.
Und das, nee, die Karriere.
Das ist so, glaubt. So, also ich weiß nicht, ob es sowas überhaupt gibt, in Deutschland zumindest. Aber es ist natürlich irgendwie toll, so zwei solche Projekte auf der Vita stehen zu haben. Und irgendwie ist es, ich meine, ich sag mal so, umso erfolgreicher in Anführungsstrichen man wird, mit umso mehr Zeug muss man sich irgendwie auch auseinandersetzen. Auch mit Kritik zum Beispiel. Das war jetzt bei Luden für mich irgendwie auch ganz spannend. So Leute, manche haben es total gemocht und haben mein Schnack zum Beispiel geliebt, andere überhaupt nicht. So. Und damit so umzugehen, war für mich total spannend. Und ja, auch anspruchsvoll. Und so lernt man irgendwie immer mehr dazu. Und man merkt so, dass die Leute irgendwie das alles spannend finden, was ich mache. Und irgendwie war ich jetzt eine Zeit lang irgendwie, glaube ich, bei einigen, die zumindest filminteressiert sind, schon hin und wieder mal irgendwie so, ey, hast du das gesehen oder so. Und das hat sich verändert vielleicht. Ja. Klang das jetzt mega scheiße oder ging's?
Ging's, ist so sehr schön. Nee, ich kann das durchaus nachvollziehen. Ich kann mir auch vorstellen, dass das sehr seltsam ist, wenn man so viel über sich lesen kann, wenn man möchte. Gerade wenn man in einem Film mitgespielt hat, der 4 Oscars bekommen hat.
Ja, ist total der Wahnsinn irgendwie. Und es ist einfach toll, so wirklich auf die Vita zu gucken und zu sehen, man war zumindest dabei. So. Und das war einfach ja auch eine ganz tolle Erfahrung, dieses ganze Projekt von A bis Z. Und auch zu sehen, was möglich ist, wenn wirklich jetzt ein Streamer wie Netflix hundertprozentig hinter einem Projekt steht und das irgendwie und Bock hat, das in die Welt zu tragen. Und was da dann plötzlich möglich ist, ist halt auch total faszinierend.
Und ich kann mir vorstellen, das war auch eine fordernde Zeit. Macht das psychisch was mit einem? Ich meine, das ist ein Kriegsfilm mit sehr harten Szenen.
Ja, also es war so, dass wir den Film in dem Corona-Lockdown gedreht haben. Und zwar wirklich so in der Zeit, wo es so mega strikt war. Wir haben in Tschechien gedreht und wir haben in Prag gewohnt. Und man konnte zu der Zeit nicht nach Deutschland reisen, weil man immer dann irgendwie 10 Tage oder so in Quarantäne musste. Und das geht natürlich nicht, wenn man dreht. Und somit sind wir dann alle in Tschechien, in Prag geblieben, die ganze Zeit über, diese ganzen 3, 3,5 Monate über. Ich meine, für mich war das jetzt ein ganz anderes Ding als für den Hauptdarsteller zum Beispiel, der da jeden Tag antanzen musste. Und ich hatte immer mal wieder so ein paar Tage Erholung zwischendrin. Das tat dann auf jeden Fall gut. Ja. Aber klar, es ist ein wahnsinnig krasses Thema und dann stehst du da im Schlamm, es ist kalt und man kann so erahnen, irgendwie so in ganz kleinen Ansätzen, wie schrecklich das gewesen sein muss. Also, naja, man kann es nicht mal erahnen, das ist nicht mal ein Hauch von dem, wie das gewesen sein muss.
Ich habe mich ja immer gefragt, das ist wahrscheinlich eine dumme Frage, ich stelle sie jetzt einfach trotzdem, oder es ist so eine Frage, die du ständig gefragt wirst, das kann ja trotzdem eine dumme Frage sein. Als Schauspieler, wenn du auch sowohl in so Gewaltfilmen mitspielst, oder du hast doch zum Beispiel einen Vergewaltiger mal gespielt, wie macht man sowas? Wie macht man sowas überzeugend? Wie schlüpft man in diese Rolle und wie schützt man sich innerlich trotzdem davor?
Oh, das ist eine gute Frage. Also für mich ist es da, wenn ich jetzt einen Vergewaltiger spiele, dann spiele ich diesen Vergewaltiger in dem Moment. Aber das hat erstmal nichts mit mir als Aaron zu tun. So, ne?
Ja.
Irgendwie muss ich das ja natürlich herausholen aus dem, was irgendwie herumschwirrt in mir oder in keine Ahnung wo. Und das ist der Beruf. Und das ist das, was diesen Beruf so anspruchsvoll macht.
Ja.
Eben genau das hinzubekommen, ohne sich da irgendwie selber ja dran aufzureiben, kaputt zu machen oder sonstiges. Genau. Und da gibt's ja tolle Möglichkeiten. Ich arbeite zum Beispiel mit einem Coach zusammen, mit Frank Betzelt, der wunderbare Techniken hat, wie man irgendwie, ja, sich langsam so einer Figur annähern kann. Und ja, es tut total gut, damit nicht mehr so alleine zu sein, sondern jemanden zu haben, der irgendwie Bescheid weiß und am Start ist. Mhm. Ja. Und das ist so auch was, was sich für mich jetzt so ein bisschen langsam verändert, dass ich irgendwie so merke, ich habe eine ganz tolle Agentin, wir sind ganz eng im Austausch, ich habe diesen ganz tollen Coach und ja, irgendwie so langsam so Leute um sich herum zu bauen und auch meine Presseagentin, die ganz toll ist. Und ja, irgendwie zu gucken, dass man so ein kleines Team hat, die alle so, ja, mit einem kämpfen oder mit einem in dieser Welt irgendwie umherziehen.
Klingt auch nach einer Professionalisierung, die du da durchläufst, oder?
Ja, und die ist auch, finde ich, total wichtig, dass die irgendwann stattfindet, weil einfach nochmal ein anderer Austausch stattfinden kann. Und wenn einen irgendwelche Dinge beschäftigen, dann kann ich die sofort loswerden und irgendwie ja in Gespräch kommen. Und das sind ja alles Leute mit einer Wahnsinnserfahrung. Und lustigerweise sind ja oft die Probleme unter den oder bei Schauspielenden ähnlich. Also das hat mir mein Coach verraten, dass da oft die gleichen Problemchen, sag ich mal, auf den Tisch kommen.
Das ist wahrscheinlich schon mal gut, dass man weiß, man ist nicht alleine.
Ja.
Und ich kann mir vorstellen, dass man in diesem Beruf auch sehr organisiert sein muss. Man hat so Timings und Ähnliches. Bist du ein strukturierter Typ oder brauchst du dieses Netzwerk um dich herum auch, damit die dich organisieren?
Boah, also ich würde sagen, ich sehne mich eigentlich nach einer Art Struktur und mir gefällt das auch ganz gut, wenn ich dann mal drehe und so ein, keine Ahnung, 2 Wochen durchdrehe. Und da merke ich immer schon, dass mir diese gegebene Struktur eigentlich ganz gut tut. Weil das ist auch so eine Sache, ne? So, wie gestalte ich eigentlich meine freie Zeit? Und die gibt es ja immer wieder zwischendrin. Man ist ja so eigentlich ständig auf Abruf und es ist auch immer was zu tun so. Frei heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie jetzt wochenlang nichts zu tun habe, aber es ist halt so viel, ja, Zeit, die man sich selber irgendwie strukturieren muss. Und das ist nicht immer so einfach. Ja, aber es wird immer besser.
Du bist ja nicht erst seit gestern Schauspieler. Du hast ja wirklich früh angefangen, schon als Schüler, oder? Wie bist du überhaupt auf diesen Beruf oder in diese Branche gekommen?
Mein Bruder und ich sind früher immer auf jeden Baum geklettert, auf alles, was irgendwie ging. Also, und unser Nachbar, der war Industriekletterer. Mit dem waren wir ganz eng und haben ganz viel Zeit mit dem verbracht und sind ganz viel klettern gegangen in Hallen, aber auf Bäumen oder auch auf Bäumen und an Häuserwänden und so. Und der hat zu der Zeit in dem Musical Tarzan in Hamburg gearbeitet. Das war da in der Neuen Flora. Und da war ich so 11 und dann hat er mich irgendwann mal gefragt, ob ich nicht mal Lust hätte, zum Casting zu gehen, um ja mich für den kleinen Tarzan zu bewerben. Und das habe ich dann gemacht und aber eher aus diesem, ich habe Spaß am Klettern Aspekt heraus und weniger des Spielens wegen. Und genau, dann bin ich dahin und dann ging das so mit los. Dann hat das alles irgendwie geklappt und danach habe ich dann irgendwie gemerkt, so, ich habe da voll Bock drauf. Und das macht mir irgendwie Freude. Und dann ging das so weiter. Eine Jugend-Kinderagentur gefunden und ja, so eins nach dem anderen, ne?
Deine Mutter ist, wenn ich es richtig gelesen habe, Bestatterin.
Ja.
Dein Vater ist Künstler, Maler, Paul Pollock.
Ja.
Paul Pollock, aus Australien stammte ursprünglich, hat in Freiburg sein Atelier gehabt. Aufgewachsen bist du in Hamburg. Das klingt nach einer nicht ganz klassischen Familiensituation, wenn dazu noch diese 4 Geschwister kommen, die du ja auch hast.
Also...
Von wem kommt dieses Schauspielergehen? Wer hat sich da durchgesetzt?
Ich weiß es nicht. Also tatsächlich habe ich mit meiner Mutter letztens darüber gesprochen. Die hat mir gesagt, ach Opa, weil mein Opa war so ein ganz lustiger, der hat immer so die ganze Zeit Witze gemacht. Immer so, der ist so pfeifend durchs Leben so gerannt, ne? Und dann hat sie mir erzählt, du Aaron, ich habe jetzt was rausgefunden mit meiner Therapeutin. Opa wollte eigentlich immer Schauspieler werden. Ich so, okay, ja, macht Sinn. Dann wollte meine Mutter Schauspielerin werden Und sie ist deswegen darauf gekommen, weil mein Opa sich so aufgebäumt hat und so dagegen gehalten hat, dass sie Schauspielerin wird. Und sie war schon irgendwie auch in den Anfängen einer Schauspielschule und so. Und das hat dann nicht funktioniert. Und ja, jetzt habe ich diesen Weg irgendwie eingeschlagen. So 3 Generationen später. Und vielleicht, also deswegen würde ich vielleicht sagen, das kommt eher so von der Mutterseite. Aber ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch nur ein blöder Zufall.
Spontan hätte ich gesagt, Bestatterin, das klingt so geerdet. Und der Vater als Maler, künstlerisch, dass da zwei an sich gegensätzliche Seiten sind, die sich vielleicht bei dir manchmal auch zeigen.
Nee, meine Mutter würde ich auch eher als Künstlerin bezeichnen, tatsächlich. Also die ist auch noch nicht so lange Bestatterin, erst seit so 2-3 Jahren. Und hat davor auch ganz viel mit Kunst gemacht und so weiter und so fort und viele Ausstellungen organisiert. Geht diesen Beruf des Bestattens auch irgendwie künstlerisch an, tatsächlich. Da ist ja auch noch ganz viel zu entdecken und ganz viel rauszuholen. Und ich muss sagen, so aus der Ferne finde ich das ganz, ganz toll, wie sie das macht. Ganz liebevoll und irgendwie, ja, alle sagen ja immer, oh, bei meiner Bestattung will ich, dass sich alle weiß kleiden und bla bla bla. Ne? Und am Ende passiert gar nichts. Und ich glaube, sie ist da wirklich so eine sehr unterstützende Kraft, sich wirklich zu trauen, die Dinge so ein bisschen offener anzugehen. Ja.
Ja, es ist sicherlich auch eine Form der Inszenierung, sozusagen.
Auf jeden Fall. Und
der
dann
letzte
auch reden,
Auftritt,
ne?
Wenn man so will.
Ja,
ne?
Ja. Ja, und sie macht auch ganz viele so Bestattungsreden und so. Und da gehört natürlich auch, ja, dazu, sich auf die Bühne zu stellen und zu sprechen.
Das haben wir gehört.
Aber mein Vater war natürlich, also der war wirklich Künstler. Der hat das wirklich durch und durch gelebt. Der hat sein ganzes Leben der Kunst eigentlich gewidmet. Und das Tolle ist jetzt für meine Geschwister und mich, dass wir seinen Nachlass vererbt bekommen haben. Vor 1,5 Jahren. Und ja, das ist total spannend, sich da so durchzuarbeiten, durch diese tollen Bilder, die er uns hinterlassen hat. Und wir machen Ausstellungen und ja, sind da irgendwie alle nochmal so ganz schön zusammengekommen und widmen alle wirklich uns dieser Aufgabe mit ganz viel Energie. Und das funktioniert auch ganz gut und macht echt Spaß.
Dein Vater ist im vergangenen Jahr gestorben, im Frühjahr. Und ich hatte schon gesagt, er hatte sein Atelier ja in Freiburg. Du bist hier in Hamburg groß geworden. Wie präsent war er da? Wie war da die Familiensituation bei euch?
Zwar gut. Also ich bin mit getrennten Eltern aufgewachsen. Wie, glaube ich, also unter meinen Freunden tatsächlich mindestens 90%. Ich weiß nicht warum, vielleicht ist das Zufall oder auch irgendwie so eine Zeit gewesen, wo sich viele Eltern getrennt haben. Aber nee, ich war trotzdem immer alle Ferien in Freiburg, mein Vater war oft in Hamburg. Aber nee, es hat eigentlich alles ganz gut funktioniert. Und ich habe auch das Glück, dass einer meiner Geschwister ist so ein bisschen älter, 1,5 Jahre als ich. Und wir sind total eng verbunden schon unser Leben lang. Und somit war ich auf den ganzen Zugfahrten nach Freiburg nicht alleine. Ja.
Ist das der Koch ist, unter anderem hier in Altona?
Zurzeit ist er Koch, genau. Ja.
In der Klappe.
In der Klappe, genau.
Da hilfst du manchmal auch, habe ich gesehen.
Da helfe ich manchmal auch, ja.
Entspannt Gemüse schnippeln?
Ja, entspannt, ne? Also ich versuche es entspannt, aber es ist nicht immer so einfach. Nee, aber ich helfe da manchmal aus, wenn irgendwie einer im Urlaub ist. Das hört jetzt auf, weil die haben jetzt einen Festangestellten. Aber ich bin da eigentlich jeden Tag und ja, es sind super enge Freunde, die da alle arbeiten. Toller Laden.
Tatsächlich, auch sehr leckeres Essen. Ich bin
ja,
da selber gelegentlich.
Ist gut, ne?
Ja, es ist super. Ja. Ein echter Geheimtipp für alle Hamburger. Obwohl, in Ottensen ist es ja kein Geheimtipp mehr, ne? Da ist das eigentlich.
Ja, aber ich muss ehrlich sagen, dass Ottensen auch so ein bisschen schwierig ist, was das Essen angeht, finde ich. Also ich finde, es gibt da jetzt nicht so viele, so wirklich so Läden, wo man hingeht und denkt sich, ja, geiles Essen. Und da ist die Klappe einer der wenigen. Also ich finde oder ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich da einfach schon zu oft oder zu viel unterwegs bin. Aber ja, so richtig flasht mich das kulinarische Angebot in Ottensen nicht so wirklich, muss ich ehrlicherweise sagen.
Anderer Stadtteil, wo es dich flasht?
Also so in der Schanze ist schon viel besser zum Beispiel. So, aber irgendwie ist das so ein bisschen so ein, ich freue mich immer, wenn neue Läden eröffnen und dann bin ich immer sehr neugierig. denke mir, ja, vielleicht ist das jetzt mal hier ein Knaller. Wobei man ja auch immer so ein bisschen wahrscheinlich an drei Viertel der Läden einfach vorbeirennt, ohne überhaupt zu merken, dass es da lecker sein könnte.
Steht ja nicht dran, dass es ein Knaller ist, ne?
Ja, steht nicht dran. Google-Rezension.
Die sind ja nicht, auch nicht immer hilfreich, aber du hast recht, das ist auf jeden Fall ein Indiz dafür, dass es ein Knaller sein könnte.
Ja.
Bist du mit deinen vier Geschwistern zusammen aufgewachsen oder sind die auch verstreut?
Die sind verstreut. Zwei sind in Australien und eine in Freiburg.
Ja.
Und ja. Ich hatte vor einigen Monaten aber, was heißt vor einigen Monaten, das ist gar nichts, vor zwei Monaten, weil meine zwei ganz großen Brüder sind nach Australien ausgewandert. Die sind in Deutschland aufgewachsen und nach Australien durchgezogen. Und mein einer Bruder kam jetzt endlich mal. Den habe ich seit so 18 Jahren nicht gesehen. Und das war für mich ein ganz, ganz, ganz toller Tag. Und das war so toll, weil plötzlich ist da ein neuer Mensch in deinem Leben. Und du kennst ihn jetzt nicht so wahnsinnig gut, aber es ist irgendwie so nach fünf Minuten klar, das ist dein Fleisch und Blut, das ist deine Familie. So. Und das macht sofort so plopp. Und das war echt ganz emotionales, tolles Wiedersehen. Ja, und das passiert gerade so, dass wir so alle echt zusammenrücken und plötzlich so eine Einheit bilden. Die Pollocks. Da bin ich auch nicht Hilmer, da bin ich Pollock, ne?
Ja. Da bist du, okay, das ist ja praktisch, wenn man dann so situationsmäßig auch seinen Nachnamen rausholen kann.
Ja, manchmal ärgere ich mich auch, dass ich nicht Pollock heiße. Hätte ich ja auch, weißt du, statt Aaron Hilmer, Aaron Pollock. Naja, ist jetzt glaube ich zu spät. Ich kann ja mal nachfragen. Bei meiner Presseagentin oder so. Nee. Ja.
Ein Doppelname?
Aaron Hilmer Pollock.
Also, hallo.
Nee. Das vielleicht mache ich das nochmal. Aaron Pollock. Ist doch besser, oder? Ja, ich glaube schon.
Auch ich finde, beides hat einen Klang.
Ich werde ja tatsächlich andauernd mit Aaron Himmler angesprochen.
Das ist jetzt nicht so gut.
Nee. Also auch letztens in so einer ganz offiziellen Veranstaltung, Berlinale, irgendwie auch im Zusammenhang mit Im Westen nichts Neues, dann so die Namen aufgelistet und Aaron Himmler. Dann vorgestern, da war ich bei dem Sommerfest der Filmförderung Hamburg, das war ganz toll.
Mhm.
Da wurde ich auch abgeholt und da war der Fahrer dann auch so, Herr Himmler, und ich so, oh Gott, oh Gott.
Ja. Hier läuft was schief, hast du dir gedacht.
Ja.
Erkennen dich die Leute inzwischen auch auf der Straße? Oder bist du noch eine?
Ich glaube, ich habe das.
Kennst Gesicht.
Das passiert ab und zu mal, aber jetzt nicht so die ganze Zeit oder so. Nee, ich glaube, viele Leute, das hatte ich früher. Ich habe früher mal so einen Kinofilm gedreht, der ist Das schönste Mädchen der Welt. Das ist so eine Adaption von Cyrano de Bergerac, wo es eigentlich darum geht, dass die Hauptfigur so eine große Nase hat. Und da war das echt ganz lustig, weil die Leute mich immer so angeguckt haben in der Bahn oder so. Und sich so, ich richtig gemerkt habe, wie es bei denen so rattert und die sich fragen, woher kenne ich den denn? Wer kannte der, also aus der Schule oder keine Ahnung oder irgendwie, ja. Weil ich eben so gewisse Sachen habe, die mich dann so doch schützen irgendwie, ne? Diese große Nase zum Beispiel da, nee, der kann es ja nicht sein, der hat ja jetzt nicht diesen Zinken. Oder die langen Haare, die langen blonden Haare, der hat doch braune Haare und so. Und das sind so Sachen, die, ja, die schützen mich dann irgendwie. Das ist ganz lustig.
Wenn du von Schutz sprichst, scheint es dir auch ganz gelegen zu kommen, dass man dich nicht sofort erkennt.
Ja. Nee, ja. Mir kommt das gelegen, muss ich schon sagen.
Willst du nicht berühmt werden?
Naja, also ich meine, keine Ahnung. Ich muss jetzt nicht die ganze Zeit auf der Straße erkannt werden. Nee. Da bin ich lieber, glaube ich, so entspannt unterwegs. Weil ich glaube, keine Ahnung, dann ist man ja so, wird man doch so ständig beobachtet, oder? Und da habe ich nicht so Lust drauf. Aber es ist auch, also keine Ahnung, weiß ich nicht. Noch ist alles gut. Man gewöhnt sich da bestimmt auch ein bisschen dran irgendwann. Ja, man hat die Möglichkeit, in der Öffentlichkeit zu stehen, aber irgendwie doch mit was dazwischen. Das ist tatsächlich eigentlich was ganz, ganz Interessantes und Feines. Und das genieße ich dann auch, ne? Das macht mir auch richtig Freude, es dann auch so knallen zu lassen und so. Das macht mir echt Spaß. So halt so Sachen zu machen, die ich als Aaron nicht mal im Ansatz machen würde. Und das ist schon toll an dem Beruf.
Was sind das, die du, also welche Sachen würdest du als Aaron garantiert nie machen?
Jetzt hier wie in meiner Figur des Klaus Barkowskis irgendwie so die ganze Zeit so auf den Dicken machen und da so rumstolzieren wie so ein aufgescheuchter Hahn. So. Das würde ich halt natürlich in echt nie machen, aber das in so einer Figur irgendwie mal anzutasten, das macht total Spaß.
War er dir ein bisschen sympathisch, der schöne Klaus?
Naja, meine Figur des schönen Klaus, die muss mir irgendwo, oder was heißt sympathisch sein, aber ich muss sie zumindest nachvollziehen können.
Hm.
Und irgendwie versuchen herauszufinden, was ihn eigentlich antreibt. Und das ist dann die Aufgabe. Da fängt dann die Arbeit an.
Den Kiez, hast du den danach mit anderen Augen eigentlich gesehen, nach der Serie?
Na, ich halte schon jetzt immer so ein bisschen mehr Ausschau nach so Ecken, die noch so ein bisschen irgendwie aus der Zeit gefallen sind, die so ein bisschen noch so die Vergangenheit so in sich tragen.
Hm.
Das ist mir schon aufgefallen, dass ich da irgendwie ein bisschen genauer hinschaue und oft auch so ein bisschen versuche, ja, den Ort dann durch so andere Augen zu sehen und sich so vorzustellen, wie das jetzt wäre, wenn hier nur so alte Autos längs fahren würden. Und ich glaube, da hat sich schon irgendwie was getan. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie über einen Kiez laufe und mir denke, oh, geil und hier und bla und ich habe das Ding hier ja und Luden und so. Nee, so ist das nicht.
Wobei der schöne Klaus, beziehungsweise Klaus Barkowski, hatte ja sogar gesagt, dass er die Interpretation seiner Rolle ganz gut fand. War das für dich beruhigend?
Mich hat das irgendwie natürlich, ja, erfreut, dass ich da irgendwie zumindest irgendetwas nahe gekommen bin oder irgendwie, ja, so vielleicht der Grundton hier und da gepasst hat.
Hm.
Ja, aber es war halt nicht Klaus Barkowski, den ich gespielt habe. Es war eine fiktive Figur, die angelehnt war an Klaus Barkowski.
Hm.
Und deswegen, ja, war es mir eigentlich auch so ein bisschen wurscht, was er dann am Ende davon hält.
Vielleicht eine gute Herangehensweise, dennoch, klar.
Ich denke auch. Also ich glaube, so wenn die Drehbücher gut sind und das waren sie, dann baut sich da schon von selber so eine Figur zusammen.
Mhm.
Und somit hatte ich auch nicht das Bedürfnis, mich im Vorhinein jetzt irgendwie mit ihm und seiner Persönlichkeit auseinanderzusetzen.
Hast du schon mal ein Drehbuch abgelehnt? Oder einen Film?
Ja. Das kommt schon mal vor. Aber ich denke, es sind ja so viele Dinge, die da passen müssen, ne? Manchmal hat man auch einfach keine Zeit, da muss man es auch absagen. Und ja, manche Drehbücher sind auch einfach tatsächlich nicht so gut. Das kann man ja auch mal so sagen. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass so Aufträge jetzt so schnell abgegeben werden müssen, dass die Leute so wenig Zeit haben, Drehbücher zu schreiben und man teilweise so erste Fassung zu lesen bekommt. Und in 2 Monaten soll aber gedreht werden und man merkt so, okay, krass, hier ist aber eigentlich gar nicht die Zeit, um wirklich da nochmal was herauszuarbeiten oder so. Also ich habe schon das Gefühl, dass Drehbücher, umso mehr Zeit man hat, die zu schreiben, umso besser auch werden. Also so das so vom Lesen macht das mehr Freude, so ein Drehbuch zu lesen, was schon 2-3 Mal durchgearbeitet worden ist.
Okay, jetzt haben wir ein bisschen über Luden gesprochen. Du hast schon angedeutet, du hast einst diese Cyrano de Bergerac-Geschichte gedreht. Da hast du auch gerappt, oder? Das heißt, du hast auch mal Musik gemacht und du warst damit sogar in den Single-Charts. Da ergab sich doch eine Weggabelung.
Tatsache. Es war ganz lustig, weil für das allererste Casting musste ich dann rappen.
Mhm.
Und dann, das war wirklich einer der unangenehmsten Momente, die ich in meinem Leben je hatte. Da muss man sich davor irgendwelche Leute stellen und dann habe ich irgendwie so Sammy Deluxe gerappt und so mega schlecht auch. Aber ich musste da irgendwie durch und anscheinend haben sie dann doch so ein bisschen Potenzial gesehen. Und dann hatte ich so einen Rap-Coach für eine ganz lange Zeit und habe mich so ein bisschen dem Rappen angenähert. Und genau, das habe ich dann gemacht und es wurde recht erfolgreich. Ich habe mit Lea, der Sängerin, so ein Feature gemacht für den Film als Soundtrack. Alles aber in meiner Rolle, ne, muss man sagen. Und der ging total ab und ist jetzt gerade auch tatsächlich Platin gegangen. Und ich habe so eine Platin-Platte jetzt zugeschickt bekommen. aber für mich ist das ist voll schön, dass der Song so abgeht. Aber ich glaube, das ist auch nochmal ein anderes Gefühl, wenn du als Künstler wirklich auch Musiker bist und das selber geschrieben hast und mitgestaltet hast. Ich habe dem jetzt irgendwie so mit einem Rap-Coach zusammen meine Stimme gegeben und da hört es dann auch auf.
Okay.
Und trotzdem freue ich mich da total drüber, aber es ist, glaube ich, nochmal ein anderes Gefühl, wenn du wirklich, wenn das dein Baby ist, so, ne?
Ja. Also Musik, hast du gesagt, kannst du, aber du spürst das nicht so.
Also ich kann zumindest rappen, so Musik weiß ich, kann ich, glaube ich, nicht so. Ich habe früher mal Cello gespielt, eine ganze Weile lang, das kann ich so ein bisschen. Und ja, nee, ich habe das tatsächlich auch, das war dann so spannend, weil dieser Song so anlief und irgendwie auch direkt sehr gut lief. Und dann kamen auch so Anfragen über meine Schauspielagentur von irgendwelchen Labels, die Lust hatten, mich mal kennenzulernen und so. Und dann war das tatsächlich auch Thema, ob ich das eventuell mal ausprobiere. Für mich war aber da schon klar, wenn überhaupt, dann nur in der Figur. Also mit der aufgeklebten Nase und so. Und dann habe ich auch einen Song aufgenommen und habe dann aber irgendwie währenddessen gemerkt, so nee, das bin nicht ich, das ist, kommt nicht aus mir heraus. Und ich lasse das mal lieber sein. Und das war eine gute Entscheidung, muss ich sagen.
Okay, aber Platin, nach Hause geschickt worden. Der Goldjunge, du warst nun auch nicht nominiert, der wurde noch nicht nach Hause geschickt. Träumst du davon, einen Goldjunge, einen Oscar zu gewinnen irgendwann? Und würdest du dann auch zur Oscarfeier fahren? Denn aus irgendeinem Grund, den verrätst du uns vielleicht, bist du nicht hingefahren in diesem Jahr.
Also ein Oscar wäre nicht schlecht, ne? Nein, nee, das ist da ja so, die Academy selber hat, glaube ich, sowas wie 4000 Mitglieder. Und ich glaube, dass die Event-Location sowas wie 3000 irgendwas Plätze hat. Das heißt, erstmal haben die natürlich auch Vorrang, so die Leute, die dazugehören und da irgendwie mitbestimmen. Und somit waren die Tickets total limitiert und es war, glaube ich, schon irgendwie toll, dass Albrecht Schuch und Felix da mitkommen konnten. Weil ich glaube, pro nominierte Person kriegt man so ein extra Ticket, also auch nur eins. Es ist so streng limitiert, da wollen ja alle hin. Mhm. Und deswegen war mir eigentlich schon klar, dass das dieses Mal zumindest nichts wird. Aber es war auch schade, weil wer weiß, wann sich das nächste Mal so eine Gelegenheit auftut. Aber wir haben zu Hause hier in Berlin geguckt und haben ganz stark mitgefiebert und uns total mitgefreut und das war auch total schön. Hm.
Wovon träumt denn Aaron Hilmer? Von dem Goldjungenjahr?
Wovon träume ich denn? Bei mir ist schon seit langem so, dass ich irgendwie mir vorstellen könnte, vielleicht mal das Land zu wechseln, so nach Portugal oder so, da zieht es mich so ein bisschen hin. Da habe ich auch ein Patenkind in Portugal. Und ja, vielleicht, also das ist so eine Sache, davon träume ich auf jeden Fall. Vielleicht mal so langsam zumindest irgendwie halbjährig nach Portugal zu gehen und mich da so ein bisschen niederzulassen. Das hat ein Freund von mir gerade gemacht, der ist auch Schauspieler. Und das ist anstrengend und so, aber es funktioniert. Und sowas, ja, von sowas träume ich. Aber das ist auch noch ein bisschen hin. Mal sehen. Mhm.
Es gibt diesen tollen Film Absolute Giganten. Da sitzen drei Jungs auf dem Balkon und einer von ihnen will Hamburg verlassen. Und der andere sagt, du willst weg aus Hamburg?
Von hier dem Sebastian
Schipper.
Schipper, ja. 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 Da ist eine meiner Lieblingsszenen, wo der eine von den drei Freunden da mit dem Freund seiner kleinen Schwester telefoniert, wo er sein Fußballtrikot sucht.
Oh ja.
Und da völlig am Rad dreht und dann irgendwie da. ja, ist ein toller Film, ganz toller Film.
Was kannst du, bist du jemand, der auch privat Filme guckt oder bist du jemand, der gar keine Filme guckt und nur Filme macht oder Serien?
Also, ich gehe schon eigentlich regelmäßig ins Kino. Mhm. So, aber ich muss sagen, ich habe eine riesengroße Bildungslücke, was so die ganzen Klassiker und so angeht. Mhm. Und davon träume ich. Ich träume davon, irgendwann vielleicht mal so eine richtig schöne sortierte Filmsammlung auf eBay Kleinanzeigen zu ersteigern. Weißt du, die ich mir dann so hinstellen kann und dann so der Reihe nach die Filme so abarbeiten kann. Das wäre genial.
Der Ruf geht raus an eBay Kleinanzeigen.
Ja, bitte, wenn jemand eine Filmsammlung hat, bitte meldet euch. Ich brauche sie so dringend. Dann würde ich mir auch so einen schönen Beamer holen und dann so ein, ja, so versuchen, so eine Kinostimmung herzustellen, weil ich es auch schwierig finde, auf so einem Laptop, also, ja, dran zu bleiben. Tatsächlich, ich habe da, glaube ich, so ein Konzentrationsproblem. Aber ja, ich gucke total gerne Filme, ich gehe total gerne ins Kino, aber es gibt eben noch viel aufzuholen.
Was wäre denn dein Tipp für uns, was wir sehen sollten, vielleicht im Moment?
Naja, ich muss sagen, den haben wahrscheinlich schon alle gesehen, deswegen ist es wahrscheinlich ein blöder Tipp. Aber ich habe jetzt gerade vor 2 Wochen zum ersten Mal Seven gesehen von David Fincher. Also so, wie kann man nur so lange warten, diesen Film zu sehen? Also wer den noch nicht geschaut hat, den sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Ich nehme aber an, dass mindestens 80% der Menschen diesen Film schon vor ungefähr 10 Jahren gesehen haben. Ansonsten gerne mal in Luden reinschauen. Ansonsten im Westen nichts Neues. Seven würde ich sagen.
Ich finde es total lustig, dass du jüngst Studio Braun entdeckt hast und jetzt es mit Seven kommt.
Ja, irgendwie manche Sachen.
Manche Dinge brauchen Zeit.
Ja, absolut. Ja.
Hast du Ted Lasso gesehen?
Nee, habe ich nicht gesehen.
Die Empfehlung gebe ich dir mit. Wenn du eine wunderschön menschlich warme, lustige Serie sehen möchtest, Ted Lasso. Die 3. Staffel habe ich auch noch nicht gesehen, aber sie ist ganz zauberhaft.
Wo gibt's die denn? Auf Netflix?
Die gibt's auf Apple.
Auf Apple, ja. Ja, heutzutage muss man ja irgendwie so 7 Abos haben, um noch alles sehen zu können.
Das stimmt. Da müssen wir noch eine Lösung für finden.
Ja, so ein gesammeltes, so, ne? Mhm. Wo es alles so gibt. Dieses Mubi, kennst du das?
Ja.
Das werde ich mir jetzt, glaube ich, demnächst mal holen. Weil da kann man ja, da gibt es halt immer wieder so Filme, die man eben sonst nicht so findet. Und das finde ich irgendwie auch ganz cool.
Die nehmen einen so ein bisschen diese Sucharbeit ab. Denn wir alle kennen ja diese Abende, wo man durch Millionen von Filmen und Serien scrollt.
Mhm.
Und das kann man 2 Stunden machen und dann denkt man sich, ich lasse es.
Ja.
Es ist einfach zu viel Content da, ne?
Ja.
Das ist bei Mubi tatsächlich anders, ne? Die haben so immer,
das wechselt alle 2 Wochen irgendwie, genau. Relativ limitierte Auswahl, ne?
Und dann aber auch starker Arthouse-Charakter, das stimmt.
Das muss ich mir mal holen.
Also ich hatte es eine Zeit lang, fand ich tatsächlich auch sehr angenehm. Mhm. Irgendwas muss dann immer ab und zu, sonst hätte ich ja Luden gar nicht sehen können.
Ja, stimmt.
Das ist dann ein Problem.
Ja.
Oder im Westen nichts Neues.
Ja, ja.
Aaron, du bist waschechter Hamburger Jung, sagst du auch, wenn du in Freiburg geboren bist. Stell dir vor, du hättest, das ist unsere Abschlussfrage, das ist immer dieselbe in diesem Podcast, 24 Stunden in Hamburg noch, dann müsstest du die Stadt für eine längere Zeit verlassen. Was würdest du in Hamburg anstellen in diesen 24 Stunden?
Ich glaube, ich würde mir jetzt so mein Fahrrad schnappen, das ist ja noch relativ früh, Richtung Dove-Elbe losfahren. Dann würde ich, glaube ich, so eine Stunde lang an der Dove-Elbe rumhängen, ein bisschen schwimmen gehen. Dann würde ich zurückfahren, würde ich beim Hauptbahnhof Steinnamm die Ecke halten, würde Mittag essen. Dann würde ich langsam vielleicht mal nach Altona wieder. Dann würde ich so ein bisschen meinen Bruder treffen, meine kleine süße Nichte. Und so Altona, da um den Alma-Wartenberg-Platz herum einen Kaffee trinken. Und im Anschluss würde ich, glaube ich, langsam so Richtung St. Pauli-Schanze schlendern. Fahrrad würde ich dann wahrscheinlich zu Hause lassen. Und dann langsam so das erste Bierchen trinken, ganz entspannt. Da so vielleicht Grüner Jäger die Ecke. Und dann gegen Abend nochmal Richtung Palm aus Plastik. Da Pulp Fiction, die Ecke und eine Runde Basketball spielen und dann gucken, was noch so passiert. Aber wahrscheinlich würde ich dann so auf St. Pauli irgendwo enden. Ja, das wäre, glaube ich, so mein Tag, wenn ich es jetzt sagen müsste. Eigentlich ganz schön, oder?
Der klingt eigentlich gut, der Tag. Er klingt vor allen Dingen überhaupt nicht nach Pressure, sich viel treiben lassen. Und ich mag diese Abende und Nächte, die irgendwo enden.
Ja, ich auch. Das sind schöne Nächte. Absolut.
Aaron Hilmer. Die erwähnten Filme und Serien verlinke ich euch in den Shownotes. Und sollte ein Herr oder eine von euch eine Filmsammlung überhaben, meldet euch. Unsere Mailadresse lautet redaktion@derhamburger.info. Das Team vom Hamburger wünscht euch einen schönen Restsommer. Wenn ihr Zeit habt, schaut doch mal in der kleinen Rast vorbei, dem hauseigenen Kultimbiss am Elbuferweg 85. Dort gibt's seit neuestem auch eine vegane Currywurst. Die neue Ausgabe vom Hamburger könnt ihr dort natürlich auch ergattern. Eine kleine Bitte hätte ich noch. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn, wenn noch nicht geschehen, und schenkt uns eine positive Bewertung. Damit bereitet ihr uns und unseren Gästen eine Riesenfreude. Dafür gibt's schon jetzt ein riesengroßes Dankeschön. Danke auch an Aaron Hilmer, an Stefan Enrichkeit, der die Postproduktion dieser Podcast-Reihe übernimmt, und an Laura Matta-Morosch, die das Cover-Artwork verantwortet. Und natürlich an das gesamte Team vom Hamburger. Der Hamburger Podcast ist eine Produktion von Sounds and Pods, Studio für kreative Audioformate Hamburg, und dem Magazin Der Hamburger. Wenn ihr Vorschläge und Anregungen habt, sendet diese gerne an redaktion@derhamburger.info. Wir hören uns wieder am 15. September. Dann besuchen wir die Möglichmacher und Möglichmacherinnen von Hanseatic Help. Das wird sehr spannend. Für heute sage ich Tschüss, schwimmt nicht so weit raus und passt auf euch auf. Ahoi!